Ja, sagte mir eben, dann erzähl doch mal, was da so bei euch vorgeht in Frankreich, ne? Ich kann natürlich nicht da alles erzählen, aber ich dachte so an unsere letzte Jugendstunde. Also wir haben da bei uns in der Versammlung, wir haben da viele junge Leute. Dann waren wir letzten Samstag vor 8 Tagen, waren wir 35 zu Hause. Und wir machen da so einmal im Monat Stunde. Da wird zurzeit erste Mose durchgenommen und die vor allem dieser Aspekt der Beziehung der einzelnen Personen da mit Gott. Und letzte Woche, ich versuche mal so ein bisschen davon zu erzählen, was wir da letzte Woche so gesehen haben. Da haben wir über Abraham gesprochen. Und da hat also eine von unseren, von denen, das sind drei Ehepaare, und eine von unseren Schwestern hat dann mit einem jungen Mann, haben die jetzt zusammen dann vorgetragen. Und dann haben wir so eine Gruppe gehabt, wo wir ein bisschen untereinander gesprochen haben, ein bisschen diskutiert haben darüber, dann gebetet haben und dann ist immer, dann essen wir zusammen, das ist also wirklich eine schöne Zeit. Ne? Und wir haben da ganz tolle junge Leute, die auch so ein bisschen, nicht Druck machen, aber die uns so ein bisschen auf Trab halten, ne? Die Eltern. Da können wir auch viel von lernen. Also von Abraham könnte man ja vielleicht mal zuerst den Hebräerbrief lesen. In Kapitel 11, Vers 8, jetzt bin ich jetzt in der französischen Bibel. Also durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Du kannst noch weiterlesen dann. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, geboren worden, gleich wie Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Und dann gibt es da noch weitere, ein paar weitere Verse über Abraham. Ich wollte aber dann noch im Römerbrief lesen, den einen, ein paar Verse da im Kapitel 4. Römer 4, da wird also der Glaubensakt von Abraham nochmal wiederholt, ab Vers 13. Vers 16 kann man lesen: Darum ist es aus Glauben, auf das es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist, wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsein ruft, wie wenn es da wäre, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf dass er ein Vater vieler Nationen würde, nachdem gesagt, was gesagt ist, also soll dein Same sein. Und nicht schwach im Glauben, sah nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib ein, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend, und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und dann kommen wir natürlich auf die Geschichte von Abraham zurück in 1. Mose 12, wo es anfängt. Eigentlich in 1. Mose 11 schon am Ende. Erster Mose 12. Und Jehova sprach zu Abraham: Geh aus deinem Lande, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, dich segnen, und will deinen Namen groß machen, und du sollst dein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie Gott zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm, und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran wegzog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Moritz, und die Kanaaniter waren damals im Lande. Und Jehova erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute selbst Jehova, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach auf von dann, nach dem Gebirg ostwärts von Bethel, und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute selbst Jehova einen Altar und rief den Namen Jehovas an. Und Abraham zog fort, immer weiterziehend, nach dem Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Lande, und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich da selbst aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Lande. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau bist, schön von Ansehen, und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau, und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, und dass es mir wohlgehe, um deinetwillen, und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Und es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao, und die Frau wurde in das Haus des Pharaos geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele, und Jehova schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach: Was hast du mir da getan? Warum hast du nicht kundgetan, dass sie seine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass er sich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh hin. Und der Pharao entbot seinen Wegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Und du bist bis dahin alles lesen. Also wenn man so liest im Hebräerbrief, da sind ja die Glaubenshelden im Kapitel 11 aufgezählt. Wenn man so liest die Geschichte von Abraham, dann kann man sagen, das war aber jemand. Und das war natürlich auch jemand. Ne? Und wenn wir, da können wir uns sagen, so einen Glauben, den haben wir nicht. Ne? Das packen wir nicht. Ne? Oder wenn man zum Beispiel den Apostel Paulus sieht, ne? Der sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christus Nachahmer bin, kann man sagen, ja, das war Apostel Paulus, ne? Aber ich bin da so weit weg von, das hat ja lohnt überhaupt gar nicht erstmal anzufangen, sich anzustrengen, da irgendwie dem auch ein bisschen nahe zu kommen. Und so ein Glaubensheld wie Abraham, was der alles erzählt es über den im Hebräerbrief, ja, da kann man nur sich wundern, kann man voller Achtung sein, aber man sagt sich selbst, also für mich ist das nicht. Und das ist also ein unerreichbares Beispiel. Da hat es sicher so Männer gegeben, gibt es auch heute noch, Männer und Frauen, die solchen Glauben haben, die gar nicht zögern und die einfach gehorchen, und die haben die Kraft einfach dazu, aber ich kann das nicht. Ich bin da nicht gut genug zu, und das lohnt gar nicht erst anzufangen. Und zum Glück gibt es nicht nur Hebräer, sondern es gibt auch die wirkliche Geschichte, wie sie gegangen und gelaufen ist, die wir gelesen haben, ein Teil davon in 1. Mose 12. Und da sieht man, wie die Sache, sagen wir, im wirklichen Leben gelaufen ist. Ne? Und ich denke da so an ein Lager, so mit jungen Leuten, was wir gemacht haben. Da hatten wir einen Algerier eingeladen, der sich bekehrt hatte. Und der erzählte dann von seinem Leben, erzählte, wie das so gegangen war. Er hat sich bekehrt, er hat wirklich Jesus Christus, wirklich so in so einer, ich weiß nicht, ob er so eine Vision gehabt hat, auf jeden Fall angenommen, hat sich bekehrt und hat das auch gesagt in seinem Elternhaus. Und dann hat sein Vater ihm gesagt, also, du bist mein Sohn, aber normalerweise müsste ich dich jetzt umbringen lassen nach dem islamischen Gesetz. Und ich gebe dir eine Woche, um zu verschwinden, um dich zu verstecken und wegzugehen. Und das war natürlich furchtbar schwer für ihn. Das war sein Vater und er war sein Sohn. Und die hatten natürlich auch irgendwie ein Verhältnis zwischen Vater und Sohn, wie das überall ist, ne? Mit allen Schwierigkeiten vielleicht auch. Auf jeden Fall, er musste dann gehen, um sein Leben zu retten. Ist nach Europa gekommen und hat dann auch seinen Dienst darin gesehen, unter Moslems zu predigen. Und er hat dann uns erzählt, er hätte dann also schon mal Vorträge gehalten vor Moslems und hat dann die Geschichten der Patriarchen vorgelesen, aus der Bibel und dann aus dem Koran. Und der Koran ist ja ein bisschen so eine schlechte Kopie des Teils der Bibel, des Alten Testamentes. Da sind ja auch die Figuren des Alten Testamentes drin. Das sind alles Propheten. Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Und ein Prophet im Islam, der muss perfekt sein. Der hat keine Fehler. Ne? Und wenn da irgendwie auch mal zum Beispiel die Rede davon ist, wie die Brüder Josefs ihren Bruder verkauft haben, dann ist es so dargestellt, dass eben der Böse, hat sie verführt, aber es war nicht ihre Schuld. Da stimmt das ja auch, ne? Aber die waren nicht dafür verantwortlich und die müssen so dargestellt werden. Und dann hat er die gefragt, die kannten weder die Bibel noch den Koran. Ne? Der ist ja auf Arabisch geschrieben und die kennen ja oft gar kein Arabisch mehr. Hat er gefragt, ja, was gefällt euch denn besser? Welche Version gefällt euch besser? Hat aber nicht gesagt, was die Bibel und was der Koran war. Und die haben alle gesagt, haben alle für die Bibel gewählt. Ohne das zu wissen. Dann hat er gefragt, ja, warum denn? Warum zieht ihr denn diese Version vor? Ja, lachen Sie, das sind alles so Leute wie wir. Mit ihren Fehlern. Die sind also in dem Koran, in der anderen Version, die sind alle so vollkommen, da können wir uns gar nicht mit identifizieren. Und das sagt uns nicht viel. Aber in dieser Version, also in der Bibel, da sind die Leute so dargestellt, wie sie wirklich waren. Und die sind uns viel näher. Und wenn man jetzt, das sieht, das brauchen wir auch irgendwie, ne? Wenn man jetzt den Abraham sieht, diesen Ruf, den er bekommen hat, da könnte man sich sagen, wenn man nur Hebräer liest, da könnte man sich sagen, der Abraham sagt, okay, heute Abend mache ich meine Koffer fertig, morgen geht's los. Im Morgengrauen. Kein Problem. Ich lasse alles stehen und liegen, ich hau ab. Und da haben wir den jungen Leuten, haben da so einen Filmauszug gesehen, das hat jemand sich mal so vorgestellt. Das ist ja nicht so im Detail alles dargestellt. Der hat sich dann so vorgestellt, wie das hätte sein können, wie der Abraham seine Berufung bekommen hat. Und vielleicht eine Vision, vielleicht ein Traum. Auf jeden oder man weiß ja nicht genau, wie Gott mit ihm geredet hat. Auf jeden Fall war das für ihn klar. Er hat diesen Auftrag bekommen. Und muss sich ja vorstellen, dass der war ja, die waren ja keine Nomaden ist ja auch nicht in Haran gewesen, sondern in Ur. In Chaldea, das war damals eine relativ entwickelte Kultur schon, die wohnten in Städten. Und wahrscheinlich war das auch eine angesehene Familie, die irgendwie auch nicht, sagen wir mal, angesehen und reich war. Die wohnten auch sicherlich in festen Häusern. Und naja, und dann hat Abraham den Auftrag bekommen, jetzt geh mal hier raus. Da, wo sie die Generationen, seit Generationen wohnten, wo sie ihre Aufgaben hatten, ihr Ansehen hatten, ihr Vermögen hatten und da, wo sie alt ihre Wurzeln geschlagen hatten, das sollten sie jetzt alles aufgeben. Und da wurde so gezeigt, wie der Abraham, der nicht so, wie ich eben sagte, jetzt kein Problem, morgen geht's los, wie der erstmal zweifelt, was ist das wirklich? Habe ich da wirklich was gehört? Was ist das denn überhaupt für ein Gott? Da gab es ja auch Götter da, ne? Die hatten ja auch Götzendienst von damals. Auch zum Beispiel mit Menschenopfern, Kinderopfern, das gab es ja damals in diesen Kulturen. Und wenn man an den Auftrag denkt, den Abraham bekommen hatte, seinen Sohn zu opfern, das war so gar nicht so ungewöhnlich. Diesen Gott, den kannte ja keiner, der Abraham kannte ihn nicht. Und er hat aber diesen Gott hat er wahrscheinlich irgendwie gesehen auch, vielleicht als Person. Auf jeden Fall, er zweifelt, irgendwie wusste er, das ist ein Ruf. Aber dann wurde so gezeigt in diesem Filmausdruck, der ist natürlich, ein Film ist natürlich, wie man sich das so vorstellt, ne? Aber das kann schon durchaus so sein, dass der dann erstmal gezweifelt hat. Erstmal gesagt hat, ja, und erstmal überhaupt abgewägt hat, kann ich das dann wirklich machen? Wie soll ich denn jetzt auf einmal alles aufgeben? Und dass er dann mit anderen gesprochen hat, mit seinen Freunden, mit seinen Nachbarn, hört mal, ich habe da so ein, da hat ein Gott mit mir geredet, der hat mir einen Auftrag gegeben, das war, der hat mich so gepackt, da muss irgendwas dran sein. Was meint ihr denn davon? Kann ja sein, dass das so gewesen ist, ne? Nehme ich mal so an. Auf jeden Fall, wenn einer von uns so einen, diesen Auftrag irgendwie hörte oder so, also eine Vision hätte, dann würde man wahrscheinlich erstmal auch mit anderen, mit Bekannten, mit Freunden, die man gut kennt, mal reden. Was verlangt ihr denn davon? Und da wurde so gezeigt, wie die sagten, ja, hör mal, das stimmt ja nicht. Da hast du ja irgendwie eine Halluzination gehabt. Da hast du ja irgendwie geträumt. Ne? Das nimmt man immer nicht so ernst. Ne? Und vielleicht würde man heute sagen, ja, dann geh mal zum Psychiater. Ne? Da, irgendwas stimmt da nicht mit dir. Da hast du irgendwie so eine Halluzination gehabt, aber lass dich mal wieder davon befreien. Das stimmt ja irgendwie alles nicht. Und dann ist das durchaus möglich, dass die Leute so reagiert haben, ne? Und dass es eben für ihn nicht einfach war. Vielleicht in seiner eigenen Familie auch, ne? Dass das so nicht so von heute auf morgen ging, ne? Und na, vielleicht hat er aber wirklich diese Vision gehabt. Und das gibt es ja heute auch noch. Ne? Man kann ja nicht. Vielleicht denkt man manchmal so, Vision, das war in der Vergangenheit gewesen. Da liest man mehrere Geschichten der Bibel von, aber heute gibt es das nicht mehr. Und das gibt es auch immer noch. Und wir sprachen gerade von eben von den, und Moslems sprachen auch gerade eben mit Gerhard darüber. Und jetzt haben wir auch schon öfter gehört von Moslems, die wirklich die Erscheinung des Herrn gehabt haben, der ihnen wirklich erschienen ist und sie gerufen hat. Und ich denke, dass das so schwer ist, da aus diesem Islam rauszukommen, denn das ist doch so gefährlich für die. Irgendwie riskieren die auch ihr Leben manchmal, ne? Und ihre ganze Karriere und ihre Familienbeziehungen und so weiter, dass die eben einen ganz starken Ruf brauchen, ne? Und wir haben auch da bei uns in der Jugendgruppe ein junges Mädchen, die ist so 15, 16, die wird sich nächste Woche taufen lassen. Und die hat auch erzählt, also nicht allen, ne, hat aber erzählt, dass sie wirklich den Herrn gesehen hat. Und da zweifle ich auch nicht dran, ne? Und jetzt hat ihr Vater hat irgendwie ein bisschen Angst. Sie könnte das erzählen, was würden die davon denken, die Leute, das gibt's ja heute nicht mehr bei uns, ne? Aber das gibt's immer noch. Und manchmal, da denkt man sich, wenn man so lange betet für jemanden, für einen Ungläubigen, dass der sich bekehrt und da tut sich nichts, ne? Da denkt man, na Herr, kannst du dem nicht mal irgendwie so erscheinen, so wirklich, als wäre wie körperlich, als würde der dich sehen, damit der wirklich überzeugt wird. Ne? Das kann natürlich, kann alles passieren, ne? Aber das ist nicht unsere Sache, das zu entscheiden, das zu bestimmen. Auf jeden Fall, dieser Ruf, den der Abraham bekommen hatte, der war stark und das hat ihn auch nie mehr verlassen. Und er ist dann auch tatsächlich gegangen. Aber wenn man da ein bisschen zurückgeht in Kapitel 11, da sieht man schon, dass die eigentlich gar nicht in Haran erst waren, sondern in Ur. Also das war noch weiter weg. Ne? Und der Ruf, den Abraham bekommen hatte, den hatte er wahrscheinlich in Ur bekommen. Denn im Kapitel 12 heißt es, also in der anderen Übersetzung heißt es, und Gott hatte zu Abraham geredet. Und nicht redete, sondern hatte. Das war also schon vorher gewesen. Der hatte den Ruf schon in Ur bekommen, wahrscheinlich, ne? Und er ist dann schließlich gegangen. Das hat für ihn natürlich enorm viel bedeutet. Er hat alles aufgeben müssen, ne? Der hat natürlich seine Familie und hat auch seine Herden und so weiter. Das war der Reichtum der Leute damals, seine Herden mitgenommen. Aber er musste eben seine Tradition, seine Umgebung, sein Komfort in dem Haus, das er hatte, das musste alles aufgeben. Und in ein Land gehen, was für ihn unbekannt war. Gott hatte ihm da nicht irgendwie eine genaue Beschreibung gegeben. Das ist also hier wie so ein paradiesisches Land. Das ist da, so wie das Paradies. Da ist also alles in Ordnung und da kannst du auch schnell reich werden und so weiter. Ging in ein Land. Geh in dieses Land und das werde ich dir zeigen. Er hat mich alles gezeigt. Und wenn er ihm vielleicht im Detail erzählt hätte, wie das da zunächst mal ginge, dann hätte er vielleicht gesagt, nee, das ist zu schwer, das kann ich nicht. Ne? Und da sieht man, wie Gott doch manchmal so schrittweise vorgeht, ne? Und nicht vielleicht alles, was irgendwie vor uns liegt, alles uns erzählt. Ne? Sonst hören wir da vielleicht sagen, nee, das schaffen wir nicht. Ne? Das geht manchmal Schritt für Schritt. Und auf jeden Fall, er hat diesen großen Schritt gemacht und das ist so enorm, dass das eben dann im Hebräerbrief erwähnt wird. Und dass der Abraham irgendwie auch der Vater aller Glaubenden ist, irgendwie ein Modell des Glaubens. Und er war kein Supermann. Ne? Das war so ein Mensch wie wir. Aber er hat einfach geglaubt. Ne? Und er hat auch irgendwie Zeit gebraucht dafür. Ich denke, dass er wirklich auch da vielleicht Jahre gebraucht hat, ne? Bis das war wirklich dann soweit war. Und wir sehen ja dann, dass er dann von Ur nach Haran ging und dann hat er da, haben die da erstmal gewohnt. Vers 32, dann. Vers 31. Sie kamen bis Haran und wohnten da selbst. Da haben sie da nicht irgendwie nur Zelt aufgebaut, sondern die haben da richtig gewohnt. Vielleicht haben sie da wieder ein Haus gebaut oder gekauft. Die haben da gewohnt. Man weiß nicht wie lange, ne? Man weiß nicht wie lange. Auf jeden Fall, die blieben dann erstmal da. Und ja, das war natürlich nicht Ziel Gottes mit dem Abraham, dass er da nur einen halben Weg macht und dann stehen blieb, ne? Und dann sind sie erst weitergezogen, als der Vater Tara gestorben war. Und das war vielleicht für ihn ein Hindernis gewesen, für den Abraham. Der vielleicht hat sein Vater, der hat Abraham hat den Ruf bekommen, nicht Tara, ne? Sein Vater. Vielleicht hat er ihn irgendwie daran gehindert, weiterzugehen und das spricht uns ja auch irgendwie an. Wir können ja auch irgendwie vielleicht manchmal ein Hindernis für unsere eigenen Kinder sein. Dass wir eine Vision für unsere Kinder haben und eine Vorstellung haben, wie das schon sein sollte in ihrem Leben. Und dass das eben nicht mit dem Plan Gottes übereinstimmt. Natürlich, wenn da unsere Kinder irgendwie sich schief entwickeln, dann sind wir natürlich da als Eltern, um ihnen zu sagen, hört mal, das geht nicht, das kann. Wenn das natürlich gegen Gottes Willen ist, ganz klar, dann müssen wir das auch sagen. Aber es kann sein, dass unsere Kinder irgendwie einen anderen Weg gehen als wir, aber mit Gott, einen anderen Weg mit Gott gehen, als wir irgendwie uns vorgestellt haben. Und das sehen wir dann vor allem im Ausdruck, im Kapitel 12. Geh aus deinem Lande, aus deinem Raus, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus, also irgendwo hier raus. Und in dem Urtext, die Bedeutung heißt, geh zu dir selbst hin. Geh zu dir selbst. Das heißt, werde du selbst. Und werde die Person, die Gott will, dass du sein sollst. Und das ist der Ursprung, also die Urbedeutung dieses Ausdrucks, geh zu dir selbst hin. Und werde der Gott will, dass du sein sollst. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Jeder hat, und der Plan, der ist nicht wir, den wir für andere machen. Der ist nicht der unserer Eltern. Die können natürlich, wir als Eltern, wir geben die besten Ratschläge, die wir geben können. Aber der Plan, der Gott für jeden von uns hat, für unsere Kinder hat, für jeden von uns hier, ob älter oder jünger, das ist der Plan, den er selber gemacht hat. Und wir sollen dahin gehen, diejenigen werden, die Gott will, dass wir sein sollen. Geh zu dir selber hin. Und das ist manchmal nicht so einfach, ne? Da muss man manchmal einfach auch Traditionen aufgeben und Gewohnheiten aufgeben und das, was uns so Sicherheit gibt, aufgeben. Das ist nicht einfach, ne? Ich sag das für mir selber, ne? Das ist immer so einfach, wenn alles so so schön, so schön auf, so wie so eine Eisenbahn auf Gleisen läuft und dann gibt man sich mit Sicherheiten links und rechts und baut sich so ein paar Gesetze auch auf und Gewohnheiten und da ist man dann schön drin und fühlt man sich sicher. Ja, und manchmal müssen wir das aufgeben, ne? Sonst werden wir einfach, sonst kann Gott nicht verwirklichen in unserem Leben, was er wirklich sein soll. Und wenn man sieht, der Abraham, der war ja auch nicht mehr so ganz jung, ne? Als er in Haran war, 75 Jahre. Man würde denken, also, wenn jetzt so eine totale Veränderung irgendwo, eine Veränderung im Leben vorkommt, dann da ist auch für gebetet worden eben. Ja, das geht noch, solange man noch jung ist, dann geht das ja vielleicht noch, ne? Solange man jung ist, dann ist man so ein bisschen formbar, dann kann man sich noch verändern, aber wenn man älter wird, dann wird man immer ein bisschen, sagen wir, unbeweglicher, dann ändert man sich nichts mehr. Dann kann sich nichts mehr ändern. Der Abraham war 75. Es gibt kein Alter dafür, ne? Es gibt kein Alter dafür, wenn Gott uns ruft, wenn uns irgendwie aufruft dazu, dass eine Veränderung uns vorgeht, dass wir weitergehen, dass wir in seinen Plan hineingehen, dann gibt es kein Alter dafür. Ein Beispiel ist das, ist der Abraham. Und er hat es dann wirklich auch gemacht. Und er ist dann, vielleicht nach Jahren, wo er Zwischenhalt gemacht hat, wo vielleicht mal gedacht hätte, das ist schade, Gott wollte in ihn investieren, der wollte aus ihm was machen und dann hat er auch angefangen und dann hat er aufgehört zwischendurch. Schade. Das ist irgendwie ein Misserfolg. Aber Gott kennt keine Misserfolge. Wenn er zum Ziel kommen will mit jemandem, dann kommt er auch zum Ziel. Und manchmal geht das eben, braucht das seine Zeit. Und manchmal ist das schwierig und manchmal denkt man vielleicht eher für andere, da ist leider keine Hoffnung. Vielleicht ein bisschen weniger für sich selber, dass man sich denkt, da kann nichts draus werden. Und Gott kommt zum Ziel. Er nimmt sich seine Zeit. Aber um diesen Prozess, um diesen Gehorsamsakt auch zu erfüllen, der schickt den irgendwie nicht ins Leere. Er schickt den nicht irgendwie hin, geh mal weg und dann wirst du schon sehen, was da passiert. Er macht ihm eine Versprechung, eine Verheißung. Und die ist so enorm, dass der Abraham das vielleicht gar nicht zunächst mal begriffen hat. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Dich segnen und will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Segnen, die dich segnen. So weiter. Alle Geschlechter der Erde. Soll sich mal vorstellen. Das war so groß. Und Abraham, der war ja auch nicht mehr so ganz jung, haben wir eben gesagt. Er hatte keine Kinder. Und wir kennen ja die Geschichte dann hinterher. Wissen ja, dass Gott ihm, dem Ehepaar, einen Sohn verheißen hat. Und das war ja, sagen wir, biologisch gar nicht mehr notwendig, nicht mehr möglich, ne? Biologisch konnten die ja gar keine Kinder mehr kriegen. Und wir sehen auch dann, wie Abraham da dann gezweifelt hat und dann irgendwie eine andere Lösung gefunden hat mit der Haran. Dann ist dann der Ismael zur Welt gekommen und die Konsequenzen sehen wir ja heute noch, ne? Die Nachkommen Ismaels, das sind ja nun die Palästinenser auch, ne? Und der Konflikt zwischen Israel und Palästina und zwischen auch irgendwo zwischen den Christen und den Islam, Christentum, Islam, irgendwie hatte da schon seine Wurzeln, ne? So wie groß die Folgen deines Unglaubens sein können, ne? Und trotzdem wollen wir da nicht irgendwie uns über den Abraham stellen, ne? Aber ich sage das ja auch alles nicht, was der Abraham, was da nicht geht in seinem Leben, was da nicht ging, irgendwie da die negativen Seiten rauszustellen. Denn was schließlich wichtig ist, ist das Urteil, was Gott gefällt am Ende seines Lebens, nach seinem Leben. Und das sehen wir im Hebräerbrief. Und Gott spricht dann gar nicht mehr davon, von all diesen Zweifeln, die er hatte, von auch dem, sagen wir, Beweisen des Unglaubens, ne, die er gehabt hat, wie wir alle. Der spricht ja nicht mehr von. Er spricht nur noch von dem, was er wirklich im Glauben gemacht hat. Und die Periode, in der Abraham wirklich ein Glaubensheld war, die war ja so lange nicht. Und er hatte dann nach der Geburt Isaaks, da haben wir nicht mehr so viel. Er hat dann den Isaak, dann diesen Glaubensakt sehen wir ja im Kapitel 22. Aber danach hat er noch einige Jahrzehnte gelebt. Da lesen wir nicht mehr viel von Abraham. Wir wissen nicht, was da so gewesen ist in seinem Leben. Aber das ist, was wichtig ist, was Gott schließlich zurückhält und als Resümee eines Lebens zurückhält, ist das, was wir für ihn im Glauben getan haben, was wir gewesen sind für ihn. Und es gibt ja auch im 1. Korinther, glaube ich, diese Stelle, und jeder wird sein Lob empfangen. Da könnte man nicht sagen, jeder, vielleicht Abraham, ja, Apostel Paulus, ja, andere auch, aber ich, mein Leben war irgendwie nicht gut genug, damit ich überhaupt Lob empfangen kann. Und man könnte so urteilen, ne? Man kann natürlich auch sagen, also irgendwie so eine zu hohe Meinung von sich haben. Und man kann aber auch eine zu niedrige Meinung von sich haben. Was wichtig ist, ist die Meinung, die Gott von uns hat. Und jeder wird sein Lob empfangen. Jeder hat irgendwie in seinem Leben, auch wenn es, sagen wir mal, durch Tiefen ging, hat Momente gehabt, jeder Gläubige, für die Gott ihn loben kann. Vielleicht manchmal Momente, Dinge, die wir getan haben, Momente, die wir durchlebt haben, da würden wir gar nicht sagen, dass das irgendwie, sagen wir mal, Wert für Gott hatte. Aber er sieht eben die Sache anders. Und da gibt es ja diesen großen Richterstuhl irgendwann, da wird dann der Film unseres Lebens dann mal vor uns abgespielt. Und aber nicht, damit wir da lebend in der Ewigkeit so Gewissensbisse haben. Das geht nur um die Gnade Gottes zu sehen, die er für uns gehabt hatte. Und dann wird nur das zurückgehalten, was Gott positiv bewerten kann. Und der Abraham, deshalb will ich sagen, dass wir uns daran messen können. Aber der Abraham war auch ein Mensch wie wir. Und alle diese Glaubenshelden, Isaak und vor allem Jakob hinterher, wenn man Jakob sieht, was da so alles schiefgegangen ist in seinem Leben und wie Gott ihn wieder aufgerichtet hat und was er aus ihm gemacht hat und wie sein Leben schließlich zu Ende gegangen ist, wie den Pharao gesegnet hat. Und Gott nennt sich der Gott Jakobs. Das ist überraschend. Gott heißt, könnt ihr ja zum Beispiel auch an den Daniel denken. Der Daniel, da sieht man, da ist alles perfekt praktisch, ne? Oder Josef, ne? Es gibt so einige Glaubenshelden, da wird man sagen, da war alles perfekt. Das sicherlich nicht. Das waren auch Menschen, ne? Mit ihren Schwächen, aber die werden da nicht irgendwie mitgeteilt. Aber Gott nennt sich nicht irgendwie der Gott Daniels, ne? Der ist nicht nur der Gott derjenigen, die mehr oder weniger perfekt sind, der Gott Jakobs. Derjenige, der wirklich da, würden wir sagen, da mal ein schwieriges Leben hatte. Ne? Und der uns vielleicht irgendwie näher steht, als jemand, der so mehr oder weniger perfekt ist. Ne? Also ich fühle mich irgendwie dem Jakob näher als dem Daniel. Und warum? Weil eben im Jakobs Leben man die ganze Gnade Gottes sieht. Ne? Also Abraham geht dann aus, hat diese Verheißung und man könnte denken, jetzt hat er die Verheißung bekommen, Gott hat ihm das gesagt, das wird ja jetzt auch reichen. Wenn man jetzt die nächsten Kapitel durchginge, dann könnte man, ich habe mir das mal notiert, dann könnte man sehen, dass der Abraham 7-mal eine Verheißung bekommen hat. Und deshalb können wir kurz drauf eingehen. Also die erste hier Anfang des 12. Kapitels, die zweite haben wir auch gelesen. Das ist wo ist das? Ja, Vers 7. Vers 7. Jehova erschien dem Abraham ein zweites Mal und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Eine kurze Verheißung. Dann gibt es eine dritte Verheißung. Das ist also nicht alles so auswendig. Ne? Am Ende des Kapitels 13, Vers 14, Jehova sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schau von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben unter deinem Samen auf ewig. Und so weiter. Ich will deinen Samen machen wie Staub auf der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Und dann mache dich auf, durchwandle das Land nach seiner Länge und seiner Breite, denn dir will ich es geben. Nimm es in Besitz, was ich dir geben will, dann guck mal, was das ist. Erforsch das mal. Und zwar auf seiner ganzen Ausdehnung. Und dann gibt's im 15. Kapitel die vierte Verheißung. Können wir auch eben lesen. Nach diesen Dingen geschah das Wort Jehovas zu Abraham in einem Gesicht. Also fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Vers 5. Blick doch gegen den Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird sein Same sein. Und er glaubte Jehova und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Die vierte und dann die fünfte. Vers 6. Das ist also dieselbe. Was ist dann die fünfte Verheißung? Die ist am Ende des 15. Kapitels. An selbigem Tage machte Jehova einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom und so weiter. Dann im Kapitel 17 die sechste Verheißung. Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete zu ihm und sprach, ich sehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden und nicht soll hinfort dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Da sieht man, wie sein Name sich ändert. Erhabener Vater, das war so seine eigene vielleicht Würde, die er hatte. Und er wurde dann zum Vater einer Nation. Und das Vater einer Nation, um Vater einer Nation zu werden, wenn man da schon 100 Jahre alt ist und immer noch kein Kind hat, da gehört viel Glauben zu. Und das ist also ein Bund, der auf dem Glauben beruht. Ne? Und dann gibt's noch die siebte Verheißung. Das ist im Kapitel 18, Vers 9. Da geht es dann um die Geburt von Isaak und sie sprachen zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Und er sprach, siehe im Zelt. Und er sprach, gewisslich werde ich übers Jahr wieder zu dir kommen und sieh, Sarah, deine Frau, wird einen Sohn haben. Dann sieht man, wie Sarah dann irgendwie auch nicht so ganz glaubte. Das kann man sich auch vorstellen, menschlich. Ne? Auf jeden Fall siebenmal hat er diese Verheißung bekommen und das brauchen wir auch. Ne? Manchmal wir haben so gern die Zahl 7, das ist immer so ein bisschen die Zahl, das Symbol der Vollkommenheit. Aber manchmal muss Gott uns auch eben immer wieder dasselbe sagen oder vielleicht mal ein bisschen anders sagen, damit wir das glauben. Und denn manchmal sind wir uns ein bisschen Zweifel, ne? Wer könnte das nicht sagen, dass er die Zweifel hat? Gott verheißt uns Dinge, verspricht uns Dinge in seinem Wort und wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu glauben. Ne? Und dann kommt er und sagt das nochmal und nochmal und nochmal, bis wir es glauben. Und zwar geht es hier um einen Bund. Es ist kein Vertrag. Gott hat dann keinen Vertrag gemacht mit Abraham. Ein Vertrag ist so zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ne? Da hat jeder seine Bedingungen zu erfüllen. Wenn ich meine Arbeit gut mache, mich gut benehme, dann kriege ich mein Gehalt und kann ich vielleicht auch ein bisschen eine bessere Stellung kriegen. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich mein Gehalt nicht, dann wird mir gekündigt. Und der Arbeitnehmer, der hat auch seine Verpflichtung, der Arbeitgeber hat seine Verpflichtungen auch. Und wenn der sich da falsch benimmt, dann hat er irgendwie die Gewerkschaften am Hals, ne? Könnte man so sagen. Auf jeden Fall, das ist bilateral. Jeder hat seine Bedingungen zu erfüllen. Ein Bund, ein Bündnis ist was anderes. Gott macht einen Bund mit Abraham, er verspricht ihm, ohne dass er irgendwie Bedingungen stellt. Man sieht ja keine Bedingungen in den Versprechungen. Ich werde das machen, ich werde dir das geben. Und da steht also nicht, wenn du die und die und die Bedingungen erfüllst, wenn du jetzt aufhörst zu zögern, wenn du jetzt mal ein bisschen schneller reagierst, wenn ich dir was sage, Da ist keine Bedingung dran geknüpft. Und unser Verhältnis mit Gott, mit unserem Vater, ist nicht an Bedingungen geknüpft. Gott sagt nicht, wenn du dich gut benimmst, dann will ich dich lieben. Dann will ich dich annehmen. Zum Glück, ne? Stellt euch mal vor, wenn Gott seine Liebe und das, was er für uns ist, an Bedingungen knüpfen würde. Wir würden ja nicht unseren Kindern sagen, wenn ihr euch da vernünftig benehmt, dann haben wir euch lieb, dann habe ich dich lieb. Ne? Käme es ja gar nicht in den Sinn. Und manchmal ist es doch trotzdem so, dass wir einfach auch, sagen wir mal, als Eltern nicht so, ja, vielleicht nicht so immer die gleiche Hingabe und Liebe für unsere Kinder haben, je nachdem, wie sie sich verhalten. Das kann uns vorkommen, ne? Aber Gott ist nicht so. Gott verspricht und er liebt uns ohne Bedingung. Er nimmt uns an ohne Bedingung. Und er nennt uns Heilige und Geliebte ohne Bedingung. Er hat den Namen Abrahams geändert. Auch unsere Identität hat er geändert. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Auch wenn es mal daneben geht. Auch wenn da in unserem Leben Sünde ist. Und das ist schade. Und wir bedauern das und weinen darüber. Aber das passiert in unserem Leben. Und das sollte auch immer weniger passieren. Aber es passiert. Heißt das dann, Gott uns dann nicht weniger liebt? Oder sagt, also du bist jetzt nicht mehr ein Heiliger. Du bist zwar noch ein Sünder, der ist so gerade eben mal mit Ach und Krach errettet. Aber so einen Heiligen kann ich dich jetzt nicht mehr nennen, ne? Das steht nirgendwo. Wir sind immer Heilige für Gott. Und unser Tun, unser Verhandeln, vom Verhalten ist nicht immer heilig, ne? Aber wir sind von unserer Person, von unserer Identität her, sind wir Heilige und Geliebte Gottes. Das wird sich auch nie ändern. Und das gibt uns auch Sicherheit. Irgendwie. Wenn wir das wissen. Auch wenn es mal daneben geht in unserem Leben. Gott liebt uns immer noch genauso wie vorher. So wie wir sind. Und er will uns helfen, da wegzukommen von dem, was nicht heilig ist in unserem Leben, was nicht gut ist in unserem Leben. Das gibt uns eine Motivation. Doch viel größer, als wenn irgendwie wir wüssten, Gott, der wird uns irgendwie jetzt ein bisschen schief angucken, wenn es nicht geht. Wenn irgendwas daneben geht in unserem Leben. Er ist unser Vater. Und er liebt uns wie kein Vater, kein irdischer Vater, sondern der seine Kinder lieben kann. Und dann geht's, dann haben wir also weiter gelesen, wie Abraham jetzt diesem Ruf folgt. Und dann war doch ein Altar. Und Vers 9, immer weiter ging gegen Süden. Das war vielleicht immer noch im Land Kanaan. Aber dann kam Hunger. Hungersnot, dann gab es nichts mehr zu essen. Und dann ist er nach Ägypten gezogen. Warum? Weil es in Ägypten was zu essen gab. Kann man ja auch verstehen, menschlich gesehen. Aber vielleicht könnte man sagen, ja, dann hätte auch natürlich, Gott gab ihm die Verheißung für dieses Land, er sollte in dieses Land gehen. Dann hätte auch Gott ihm das gegeben, was er brauchte. Aber er hatte da den Glauben nicht. Und er ist dann weitergezogen, da wo es was zu essen gab. Menschliche Reaktion, wie wir auch, ne? Wie oft haben wir, könnten wir sagen, könnten wir auf Gott vertrauen und irgendwie sagen wir, ja, das ist vielleicht doch sicherer, wenn wir da irgendwie unsere eigenen Kombinationen machen und irgendwie so entscheiden, wie das irgendwie logischer wäre. Aber es ist nicht immer alles logisch, was Gott uns so sagt, ne? Und der Glaube geht oft über die Logik hinaus, ne? Und er geht dann dahin und da gibt's dann einen Konflikt mit dem Pharao, der will seine Frau haben, die war auch schon nicht mehr so ganz jung, die war ja auch schon 65 dann, war 10 Jahre jünger als Abraham. Sehr schöne Frau, auch mit ihrem Alter noch, und vielleicht wurden die Leute ein bisschen langsamer alt damals. Auf jeden Fall, der Pharao, der hatte wahrscheinlich sehr viele Frauen, wie das so auch für den Monarchen so üblich war. Und er wollte die auch haben für sich. Und was wir da sehen, das ist ja nicht so schön, was der Abraham da vorschlägt. Er will sein Leben retten. Und zwar weiß er ganz genau, was da mit seiner Frau passieren kann. Und lügt dann. Also nicht so ganz, ne? Ist ja keine komplette Lüge, sondern Halblüge, ne? Denn sie war ja irgendwie auch seine Schwester, eine Halbschwester. Die hatten wahrscheinlich denselben Vater gehabt, Abraham und Sarah. Das gab's damals noch, das. Und dann hat er zu dieser Halblüge gegriffen, das war ja nicht so ganz falsch. Und das kann uns ja auch mal passieren, ne? So sagen, also lügen können wir nicht, aber so die Wahrheit so ein bisschen verdrehen, ist ja nicht so schlimm. Und dann drückt auch Gott schon mal ein Auge zu. Und die Konsequenzen sehen wir ja. Und was da überraschend ist, könnte ja sagen, der Pharao, der wird jetzt da machen, was er sich bedienen, ne? Und er tut's nicht. Er hat natürlich, ist gewarnt worden durch Gott, durch diese Zeichen, die er hatte, und hat dann verstanden, dass das von Gott kam. Er kannte Gott nicht, so wie wir ihn kennen und wie Abraham ihn kannte, aber er hat verstanden, dass da jemand Höheres war, der zu ihm reden wollte, der eine Katastrophe vermeiden wollte. Und wir können ja auch manchmal meinen, wir sind Gläubige, wir sind Christen, und die Leute, die Ungläubigen, die haben überhaupt gar nichts von Gott irgendwie. Die haben auch keine Moral und die haben keine Grundlagen. Manchmal stimmt das nicht, ne? Manchmal sind die Leute, die nicht glauben, die haben irgendwelche moralischen Prinzipien, Grundlagen, und die haben auch irgendwie vielleicht irgendwie so einen Kontakt, Gott redet zu ihnen auch. Gott hat ja auch in jedem Menschen, auch wenn er nicht glaubt, was irgendwas Göttliches niedergelegt. Ne? Gibt ja manche Ungläubige, die sind ganz fantastische Leute, die sind, sagen wir mal, vielleicht in ihrem Verhalten ein Beispiel, auch sogar für Christen, für uns. Das kann auch vorkommen. Eben weil jeder Mensch nach Bild Gottes ist irgendwie geschaffen ist, und jedem Menschen ist was drin, hat Gott was niedergelegt und will, dass das nicht da so bleibt, sondern dass dieser Mensch auch zu ihm kommt. Und es ist überraschend, das hier zu sehen. Das ist ja dann ein zweites Mal auch mit dem anderen, in einem anderen Ereignis, ähnliches Ereignis, wo Abraham das schon wieder macht, wieder zu dieser Notlüge greift. Und alles das zeigt uns, dass eben der Abraham Zeit auch gebraucht hat. Gott hat Zeit mit Abraham gebraucht und er hat sich die Zeit einfach auch genommen, um dahin zu kommen, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern, den er ja mit so viel Schwierigkeiten nach so langer Zeit bekommen hatte. Das ging nicht so von heute auf morgen. Da braucht er Zeit zu. Da musste er durch seine Schule gehen. Und das ist uns alles berichtet. Und das ist uns berichtet nicht, um irgendwie jetzt dem Abraham irgendwie anzukreiden, sondern um uns zu zeigen, dass eben die Geduld Gottes, die hat mit einem, jeden von uns, mit jedem Menschen. Und bis er uns dahin führt, wo er uns hinhaben will, geh zu dir hinaus, geh, werde du selbst, werde der Gott sein soll. Das ist irgendwie diese große Nachricht in diesem Kapitel, werde der du sein sollst, wenn du jung bist oder wenn du älter bist. Gott hat einen Plan und manchmal sind wir nicht in dem Plan drin, dann sind wir irgendwie daneben so ein bisschen. Das heißt nicht, dass dann das Leben irgendwie alles gescheitert ist, aber dass wir vielleicht nicht dann so den vollen Segen haben und vielleicht die komplett vollkommen das werden, was Gott aus uns machen will. Und wenn wir zurückkommen auf den Apostel Paulus, sprachen ja eben davon, dass er sagte, werdet meine Nachahmer, wie ich Christus Nachahmer bin. Das heißt nicht, jetzt strengt euch mal an und werdet mal so vollkommen wie ich. Versucht das mal das ganze Leben lang, strampelt euch mal ab. Sondern er sagt ja im Galaterbrief, und damit können wir dann vielleicht auch Schluss machen, Galater 2, am Ende. Vers 20, ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also der Paulus sagt hier nicht, jetzt seid ihr errettet, jetzt strengt euch mal schön an, dass ihr auch Gott gefallen könnt. Der sagt irgendwie, das können wir ja gar nicht. Wir können ja noch uns so abstrampeln, wie wir wollen. Wir können es nicht verbessern. Wir können auch keine Frucht, wir sollen ja Frucht tragen, aber nicht produzieren. So wie der Weinstock mit den Reben. Die Trauben hängen an den Reben, an den Zweigen dran. Aber der Zweig, der kann keine Reben, kann keine Frucht hervorbringen. Der Saft, die Kraft, die kommt aus dem Stamm, aus dem Weinstock. Und wir können auch nicht irgendwie uns verbessern. Wir können aus eigener Kraft nichts machen. Das Einzige, was wir können, Christus, der Herr soll in uns leben. Und der lebt in uns und der produziert die Frucht des Geistes in uns, nicht wir selber. Das Einzige, was wir tun müssen, einfach ihn leben lassen. Und da kann sein, dass wir, ist sicher so, dass wir so einige Sachen dann auch sterben lassen müssen, die im Weg sind, ne? Die stören. Das kann ein ganzes Leben manchmal dauern. Das sind Dinge, die Rohre verstopfen und ne? Die einfach den Geist daran hindern zu wirken. Und das kann manchmal lang dauern. Und da gibt es manchmal Widerstände in uns, um davon frei zu werden. Aber das ist das Ziel Gottes. Nicht, dass wir uns verbessern, nicht, dass wir da von heute auf morgen perfekt werden, sondern dass Christus nach und nach in uns gestaltet werden kann. Und das Christenleben ist, glaube ich, kein so geradliniger Weg. Das ist eher so ein Wellenbewegung. Das geht so rauf und runter und rauf und runter. Aber das Wichtige ist, dass Gott zum Ziel kommt, auch wenn es Zeit braucht. Und das will er sicherlich für uns alle. Das ist sein Ziel für uns alle.